relativ rasch Revitalisierungen umsetzen kann, im Unterschied zum Hochgebirge. Im Hochgebirge ist allein die Bodenbildung ein Prozess, der über Jahrhunderte, wenn nicht Jahrtausende geht. Und wir haben, was die meisten Menschen bei uns in Tirol gar nicht wissen, wir haben Pflanzen im Hochgebirge, die sind 4.000, 5.000 Jahre alt. Zwergstachheiden, Gemsheide, das sind so Windkantengesellschaften, die wachsen gerade und gerade einen Millimeter im Jahr. Die haben extrem unwirtliche Bedingungen. Da sind wir in Tirol eigentlich verantwortlich innerhalb von Europa, dass diesen Pflanzen und Lebensräumen und den damit verbundenen Tieren überhaupt ein Überleben für die Zukunft gesichert ist.
Die Tiroler Umweltanwaltschaft ist so etwas wie die Stimme der Natur im Land Tirol. Sie tritt dort auf, wo Wälder, Gewässer, Landschaften oder Lebensräume durch Bauprojekte oder Infrastrukturen unter Druck geraten. Und an der Spitze der Tiroler Umweltanwaltschaft steht Johannes Kostenzer. Er vertritt die Anliegen der Natur gegenüber Politik, Verwaltung und Wirtschaft und setzt sich dafür ein, dass Entwicklung und Naturschutz gemeinsam gedacht werden. Doch wie ist es, wenn man die Stimme der Natur ist und welche Interessen werden dabei konkret vertreten? Welche Interessen hat denn eigentlich die Natur? Wie schafft man auch die Gratwanderung zwischen Wachstum und Nachhaltigkeit? Braucht es strengere Gesetze oder mehr Bewusstsein? Johannes Kostenzer gibt da auf jeden Fall sehr kluge und spannende Einblicke. Und im Gespräch spreche ich mit Johannes eben über den Lebensraum, die Verbundenheit zur Natur, Entwicklungszeiträume und vieles mehr. Und ich wünsche dir jetzt viel Spaß mit dem Gespräch mit dem Landesumweltanwalt der Umweltanwaltschaft Tirol, Johannes Kostenzer.
Wie würdest du deinen Job beschreiben, Johannes? Ja, ganz kurz gesagt würde ich sagen, ich bin die Stimme der Natur oder wir sind die Stimme der Natur. Ich bin ja nicht allein in der Tiroler Umweltanwaltschaft, sondern wir sind ein Team. Wir sind 9 Leute, alle mit unterschiedlichem Ausbildungsschwerpunkt, sind Ökologen, Juristinnen, Landschaftsplaner. Ich selber bin ja Biologe auch und mein Stellvertreter ist ein Jurist auch. Und wir stehen ein in Behördenverfahren für die Interessen der Natur. Das heißt, wir geben dem, was uns umgibt, was eigentlich unsere Lebensgrundlage ist, eine Stimme. Diese Stimme wird von der Behörde oder den Behörden gehört, aber sie müssen sich nicht unbedingt danach richten. Und wenn wir empfinden, dass sie sich zu wenig danach gerichtet haben oder dass die Natur zu wenig Gehör in diesem Bewilligungsverfahren bekommen hat, dann haben wir zumeist die Möglichkeit, auch vor Gericht zu gehen, vor das Verwaltungsgericht und dort noch einmal der Natur mehr Gehör verschaffen. Und dann wird der Fall neu aufgerollt und noch einmal geprüft, ob tatsächlich diese Genehmigungsvoraussetzungen mit der Zerstörung der Natur, die da meistens damit verbunden ist, überhaupt gegeben sind oder ob das Vorhaben doch nicht realisiert werden darf, weil der Eingriff zu groß wäre.
Wie vertritt man die Interessen der Natur, wenn unsere Welt ja immer mehr auf Wachstum zugetrimmt wird? Wie schafft man da dann diese Gratwanderung?
Ja, das ist fast eine philosophische Frage und dafür braucht es auch fast einen philosophischen Zugang, weil wir fragen uns das selber oft, was will denn eigentlich die Natur? Und man darf aber nicht vergessen, wir Menschen sind Teil der Natur, wir sind aber nur eben Teil, weil wir sind nicht etwas, was sich darüber erheben kann, auch wenn man das sehr lang gelernt haben oder gehört haben, Generationen lang eigentlich, einerseits von der Kirche, aber vor allem auch seit der Aufklärung ist ja diese Idee gewesen, dass der Mensch etwas, die Krone der Schöpfung ist, unter Anführungszeichen. Wir wissen inzwischen, dass das natürlich nicht stimmt, sondern dass wir eine Art unter vielen Tausenden sind und dass wir eigentlich alle auf diesem gleichen Raumschiff durch das Universum sausen, das Raumschiff heißt Planet Erde, und dass wir auf Gedeih und Verderb eigentlich ein Auskommen finden sollten oder eigentlich müssen mit allen unseren Mitpassagieren. Und diese Mitpassagiere, die beginnen beim Regenwurm oder bei den Insekten und enden bei irgendwelchen Säugetieren, wo wir auch dazugehören. Das heißt, im Grunde ist es ja eine Überlebensfrage für den Menschen selber, sorgfältig mit diesem Raumschiff, wenn ich bei der Metapher bleiben kann, umzugehen. Was jetzt die Natur möchte in dem Verfahren, das ist natürlich eine Interpretation, die wir filtern durch unsere Fachexpertise und Erfahrung. Und da ist es schon sehr hilfreich, wenn man einerseits eine naturwissenschaftliche Ausbildung hat, weil das die Grundlage ist zum Verstehen, was da abgeht. Oft ist auch ein soziologischer Hintergrund hilfreich. Und erst quasi in der Übersetzung brauchen wir das juristische Vokabular, weil die Gesetze, mit denen wir zu tun haben, sind ja menschengemachte Gesetze, das sind keine Naturgesetze oder Planetengesetze, sondern das ist eine Konstruktion der Menschen. Und diese Übersetzung, die brauchen wir natürlich in diese Sprache, in das Tiroler Naturschutzgesetz zum Beispiel, in das Umweltverträglichkeitsprüfungsgesetz oder andere. Und das ist tatsächlich manchmal eine Herausforderung zu überlegen, was wäre jetzt eine gute Entwicklung für den Naturraum, für den Lebensraum. Und da gibt es einen Anhaltspunkt, an den man quasi als Anker verwenden kann, nämlich das, was ohne den Einfluss des Menschen und Anführungszeichen natürlicherweise an dem Standort oder in dem Gebiet entstehen würde. Das ist relativ gut untersucht, vor allem für ein Gebiet wie die Alpen oder Tirol. Das weiß man ganz genau, was wäre im Inntal, wenn es keine Menschen gäbe. Das ist aber nicht das Ziel. Das ist nur quasi der Ausgangspunkt. Da sagt man ja, natürlicherweise würden da Auwälder wachsen oder würde sich der Inn verzweigen oder was immer. Und wichtig ist, dass man Elemente aus dem, was da die natürliche Evolution und Sukzession über Jahrmillionen eigentlich entwickelt hat, dass man Elemente aus dem mit hereinnimmt in unsere gestaltete Welt, weil uns das Resilienz bringt, also Widerstandsfähigkeit. Und das braucht man vor allem in Zeiten einer Klimaerwärmung mehr denn je, weil das schützt uns vor Naturgefahren, das hilft uns bei der Landwirtschaft etc.
Wie denkst du, entwickelt sich die Umweltschaft in den nächsten Jahren weiter? Wie kann man da die passende Ausrichtung finden?
Also, wir haben im vergangenen Jahr als erste österreichische und überhaupt deutschsprachige Institution einen sehr renommierten Preis bekommen für die Art und Weise, wie wir die Interessen der Natur vertreten, den World Future Policy Award. Und in dem Policy Award wurde uns auch sowas wie eine Perspektive für die Zukunft gezeichnet, insofern als dass wir dieses Recht auf Klagen für die Natur dringend brauchen, aber als letztes Mittel einsetzen. Vorher gehen wir ins Gespräch, vorher gehen wir in den Austausch mit den Unternehmern, Unternehmerinnen, um Lösungen zu finden, die für beide Seiten akzeptabel sind. Und ich glaube, eine ganz wesentliche Orientierung für die Zukunft ist, dass wir im Gespräch sind mit denen, die gestalten wollen. Das bedeutet auch viel Aufwand, weil das sind oft Einzelgespräche. Und es bedeutet Einfühlungsvermögen in ein Entrepreneurship, in ein Unternehmertum, in jemanden, der innovieren will, der etwas Neues probieren will, der auch wirtschaftlich erfolgreich sein will. Und die Brille mitzubringen, mit dem Fachwissen und mit Erfahrung, was schadet sehr und was schadet weniger unserem Planeten? Runtergebrochen, was schadet sehr oder weniger Tirol, unserer Landschaft, unserer Lebensgrundlage? Und da Verständnis zu wecken. Das Interessante ist, dass dieser Prozess, den wir ja jetzt schon länger so vollziehen, eigentlich sehr erfolgreich funktioniert. Also sobald wir ins Gespräch gehen und nicht versuchen, wir jemanden zu überzeugen, dass das und das schlecht ist, sondern dass wir in einen echten Austausch gehen, auch versuchen nachzuvollziehen, was ist denn der Motivator, was ist der Antrieb von dem Gegenüber, um so ein Vorhaben umzusetzen, entsteht eine völlig neue Ebene des Ernstgenommenseins und Austauschs. Und ich habe eigentlich noch keine Unternehmerin, keinen Unternehmer in Tirol getroffen, der mutwillig Natur oder unsere Lebensgrundlage zerstören will. Das wäre ja auch absurd. Das ist auch die Wirtschaftsgrundlage, speziell im Tourismus. In einem Land wie Tirol, je mehr ich da quasi die Assets, das Besondere von unserer Landschaft nivelliere, einebne, verloren gehen lasse, umso weniger attraktiv wird das Produkt in Zukunft sein.
Kommen Unternehmen auf euch zu oder kommt sie auf die Unternehmen zu? Und wenn zweiteres der Fall ist, ab wann geht sie auf die Unternehmen zu? Also was sind denn so Impulse oder ausschlaggebende Momente, wo ihr sagt, okay, wir müssen jetzt auf das Unternehmen zugehen und das Gespräch suchen?
Also beides ist der Fall. Wir laden explizit ein, im Vorfeld schon oft nur mit einer Idee oder mit einem Strich in einer Karte zu kommen und mit uns den Austausch zu suchen, weil wir in dieser Phase sehr, sehr niederschwellig und unkompliziert noch Änderungen diskutieren können, die keine großen Planungskosten noch gekostet haben. Schwieriger wird es, je später man ins Gespräch kommt. Wenn da schon eine Detailplanung vorliegt mit einem landschaftspflegerischen Begleitplan und dann treffen wir uns das erste Mal im Behördenverfahren, in der Verhandlung zum Beispiel, dann ist das ein denkbar schlechter Zeitpunkt, noch etwas zu ändern. Und das ist komplett verständlich, weil da sind oft schon hunderttausende Euro hineingeflossen. Wenn das früher gelingt, dann ist da eine ganz andere Offenheit. Und das ist das, was wir explizit anbieten. Das nehmen auch sehr viele Unternehmerinnen aus Tirol wahr. Es ist aber auch so, dass wir, wenn wir von etwas hören oder wenn wir im Gespräch auf ein Vorhaben stoßen, das angedacht ist, dass wir da auch von uns proaktiv auf die Unternehmer zugehen.
Wenn das Vorhaben umgesetzt ist, können Sie aber immer noch intervenieren, oder?
Wenn das Vorhaben genehmigt ist, dann gibt es eine Rechtsmittelfrist, die dauert bei den meisten Verfahren 4 Wochen. Innerhalb von der können wir prüfen, ob die Auswirkungen aus unserer Sicht zu gravierend sind. Und wenn wir zu dem Ergebnis kommen, dann können wir Beschwerde an das Gericht einbringen. Das ist ein Prozess, den machen wir uns nicht einfach. Da fahren wir natürlich vor Ort, prüfen die gutachterlichen Aussagen, schauen, ob das konkurrent ist mit dem, was wir vor Ort finden. Fragen vielleicht sogar noch externe Expertinnen nach ihrer Fachmeinung und treten dann auch mit dem Projektwerber oder der Projektwerberin in Kontakt, weisen sie vielleicht hin, dass es da ein paar Kleinigkeiten, manchmal sind es wirklich kleine Teile von einem größeren Projekt, wo wir sagen, das ist sehr problematisch, ob man die jetzt nicht noch anpassen könnte. Das ist eigentlich zu spät, aber besser in der Phase, als wenn es einmal gebaut ist. Und auch da finden wir öfters noch eine Lösung und das kann dann in einem relativ kurzen formellen Akt, entweder noch von der Behörde oder dann vom Gericht auch bereinigt werden. Und ansonsten gehen wir vor Gericht. Im Schnitt sind es also 2024 waren es 7 Fälle, die wir vor Gericht gebracht haben. 2023 waren es, glaube ich, 14. Da gehen wir bei rund 1200 Verfahren, die im Jahr stattfinden. Das heißt, wir sind halt nicht einmal 2%.
Was sind so problematische Vorhaben? Also, dass man da konkrete Szenarien sich mal hervorrufen kann, was wäre sowas?
Das sind zum Beispiel Vorhaben, die nicht wiederherstellbare Lebensräume zerstören.
Hm.
Wir haben einen Fall, wo es ganz aktuell um ein sehr großes Moor geht, einen Moorkörper, der vielleicht 8000 Jahre alt ist und gewachsen ist, aber inzwischen auch wichtiger CO2-Speicher ist. Und der durch ein Bauvorhaben in Mitleidenschaft gezogen würde, weil es praktisch wäre, das wäre eine Betriebserweiterung. Und die würden gern in dieses Moor hineinbauen. Das ist aus unserer Sicht nicht rechtfertigbar. Aus mehreren Gründen, weil Moore sind einerseits sehr spezifische Lebensräume. Das heißt, da kommen Lebewesen vor, die sonst nirgends überleben können. Es gibt nur mehr relativ wenige solche Moore, weil der Großteil von denen schon zerstört worden ist, überschüttet oder bewirtschaftet. Die vertragen keine Bewirtschaftung, die vertragen keine Begehung, weil das sind oft so mit viel Wasser getränkte ganz spezielle Moose, die wie ein Schwamm wirken. Und die sehr eigene Lebensverhältnisse schaffen. Das heißt, da sind wir sehr klar. Und diese Wiederherstellbarkeit von einem Lebensraum, die ist für uns eine wichtige Guideline. Weil wenn ich etwas auf Menschengedenken nicht mehr wiederherbringe, dann haben wir da nach meinem Verständnis entsprechend hohe Verantwortung. Nämlich nicht wir als Umweltanwaltschaft, sondern wir als Menschheit. Und es gibt aber Lebensräume, die sich relativ schnell und einfach wieder entwickeln, die rasche Sukzessionsfolgen haben. Ich nehme da jetzt das Beispiel von einer Au. Und ist auch ein sehr hochwertiger Lebensraum, aber wenn ich ein Grundstück habe entlang dem Inn oder dem Lech oder der Isel und dort eine Auentwicklung initiieren kann. Das heißt, ich senke vielleicht das Gelände ein bisschen ab und da kann das Wasser mal hineinfallen. Dann habe ich grosso modo, sage ich jetzt einmal, in 25 Jahren eine sehr, sehr tolle Auenlandschaft. Das bedeutet, dass ich da eigentlich ein Potenzial habe, mit dem ich auch relativ rasch Revitalisierungen umsetzen kann, im Unterschied zum Hochgebirge. Im Hochgebirge ist allein die Bodenbildung ein Prozess, der über Jahrhunderte, wenn nicht Jahrtausende geht. Und wir haben, was die meisten Menschen bei uns in Tirol gar nicht wissen, wir haben Pflanzen im Hochgebirge, die sind 4.000, 5.000 Jahre alt. Zwergstachheiden, Gemsheide, das sind so Windkantengesellschaften, die wachsen gerade einen Millimeter im Jahr. Die haben extrem unwirtliche Bedingungen. Da sind wir in Tirol eigentlich verantwortlich innerhalb von Europa, dass diesen Pflanzen und Lebensräumen und den damit verbundenen Tieren überhaupt ein Überleben für die Zukunft gesichert ist.
Wenn du einmal deinen Beruf wechseln würdest als Arzt, welche Diagnose würdest du gegenüber der Umwelt oder der Tiroler Natur stellen? Gibt es da eine Diagnose?
Naja, es ist so, in der Medizin gibt es das Vorsorgeprinzip, dass man nämlich einen Menschen nicht aussetzt Lebensbedingungen, die sukzessive einen degenerieren. Also man darf kein Gift zuführen zum Beispiel. Oder wenn jetzt im Essen, so wie es früher war, als die Konserven begonnen haben, wurden die Deckel ja mit Blei verlötet. Das hat zu massiven Bleivergiftungen über die Zeit geführt. Oder das fehlende Vitamin C hat zu Skorbut geführt. Das sind so Entwicklungen, die man zum Glück erkannt hat in der Medizin und wo man sofort Einhalt geboten hat, sobald man es gewusst hat. Nämlich kein Blei mehr, weil das einen vergiftet. Jetzt haben wir in unserer Natur eigentlich eine ähnliche Situation. Der Mensch führt sukzessive eine Verschlechterung unseres Lebensraums und eigentlich unserer Lebensgrundlagen durch. Das muss man auch in Tirol leider so konstatieren, wenn ich mir das anschaue. Das Tiroler Naturschutzgesetz ist 1975 in der Form, wie wir sie jetzt haben, neu gefasst worden. Das ist eigentlich ein gutes Gesetz gewesen, für die damalige Zeit eigentlich ein hervorragendes Gesetz. Und dennoch ist seit damals eine kontinuierliche Verschlechterung unseres Lebensumfeldes, unserer Umwelt erfolgt. Auch wenn die Intentionen im Gesetz eigentlich sogar eine Verbesserung formuliert hat. Das heißt, wir leben in einer graduellen Nivellierung nach unten von unserer Umwelt, von unserem Naturland. Und es gibt nur ganz wenige Ausnahmen, wo eine Trendumkehr gelungen ist. Eine davon ist eine Erfolgsgeschichte, die ich gerne erwähnen möchte. Das ist nämlich eigentlich der Fledermausschutz in Tirol, weil vor 30 Jahren erkannt wurde, dass diese Fledermäuse ein ganz wichtiger Bestandteil in den Ökosystemen, in der Regulation der Ökosysteme sind. Und vor 30 Jahren ein Experte als Fledermaus-Ansprechpartner installiert wurde, der sich mit sehr viel Herz und Engagement darum gekümmert hat. Das ist eine der wenigen Arten, wo eine Trendumkehr gelungen ist, und das ist meines Erachtens ausschließlich durch dieses Aufmerksamsein, jemand, der sich darum kümmert, gelungen. Das heißt, es gibt Instrumente. Und das ist eigentlich das Schöne, dass man sieht, wenn man will, dann kann man da wirklich substanziell was verbessern. Ansonsten ist es uns hauptsächlich gelungen, die Verschlechterung zu verlangsamen. Aber sie hat nicht gestoppt.
Das heißt, das Ziel kann nicht sein, stärkere Gesetze zu haben oder immer neueren Novellen ins Leben zu rufen, sondern es geht eigentlich rein ums Bewusstsein, oder?
Man könnte das so sagen. Und wir haben ein schönes Beispiel dafür mit einem EU-Projekt, das wir in unserem, wir arbeiten ja in drei Strängen sozusagen, und wir haben einen Strang, wo wir selber Projekte umsetzen. Das heißt Bürgerinnenbiotope, und da haben wir in 6 Tiroler Regionen Menschen eingeladen, gemeinsam mit einer fachlichen Begleitung in ihrer Gemeinde sowas wie Trittsteinbiotope, Biodiversitätsinseln zu schaffen, aber von null an. Also welche Arten brauchen das am meisten? Was für Pflanzen oder wie können wir das initiieren? Wo können wir das überhaupt initiieren? Wie wollen wir das machen? Und so weiter. Und das ist jetzt 2 Jahre gelaufen oder 2,5 Jahre. Und was wir festgestellt haben, das ist, dass die Menschen, die sich da drinnen engagiert haben, in ihrem Zugang deutlich verändert haben und ermächtigt gefühlt haben und sich ermächtigt fühlen, diesen Dämon, sage ich jetzt einmal, Klimaerwärmung und diesen fast dystopischen Themen, die dauernd über uns einbrechen, Biodiversitätskrise, die Temperaturen steigen, die Meeresspiegel steigen, die Gletscher schmelzen und so weiter, dem etwas durch eigene Aktivität entgegenzusetzen. Weil ich höre das immer wieder, ja, was sollten wir tun, wenn man sich anschaut, was die Amerikaner, jetzt tun sie wieder Öl bohren, oder die Chinesen. Ich kann mich quasi vor der Dimension verstecken, aber indem ich damit rechtfertige, nichts zu tun. Aber das ist kein Erfolgsweg. Ich glaube, wichtig ist, dass wir uns bewusst sind, dass wir ja Einzelindividuen sind und dass wir deshalb auch den individuellen Blick brauchen auf das, was wir ins Positive oder ins Negative verändern können. Diese Entschuldigung, was sonst überall passiert, geht auch auf Einzelwesen zurück, die man aber nicht mehr so wahrnimmt. Ja? Und das aktiv werden können, das selber empowered, sagt man im Englischen, zu spüren, ich kann etwas mit meinen Händen oder mit meinem Kopf oder meinem Denken beitragen, was zum Bessern führt, das ist etwas, was Glückshormone ausschüttet bei uns. Und das ist etwas, was wir sehr, sehr dringend brauchen. Auch weil wir in einer Zeit leben, wo wir uns diese Hormone hauptsächlich durch Instagram oder sonstige Social Media, TikTok abholen versuchen. Und das geht schief. Das sehen wir ja, dass eigentlich die jungen Leute tendenziell wesentlich depressiver sind. Gibt es ganz interessante Studien als vor 40, 50 Jahren. Und ich glaube, da müssen wir ansetzen. Also wenn wir selbst aktiv werden können, wenn wir selbst Instrumente kriegen, in die Hand kriegen, die uns begleiten und die uns stärken, das ist, glaube ich, ein Schlüssel für die Zukunft, auch im Umgang mit unserer Umwelt. Abgesehen davon leben wir jetzt in einer Zeit, und das möchte ich jetzt da gerade einfach noch anbringen, wo wir starke Verunsicherung auch auf politischer Ebene und auch auf gesellschaftlicher Ebene, geopolitischer Ebene sogar empfinden. Und da ist es auch sehr, sehr wichtig, alles, was demokratische Instrumente sind, die uns miteinander umgehen lassen, die uns in eine konstruktive Diskussion gehen lassen, zu stärken.
Eine Sache, die was ich mich gerade frage, ist, wann ist eigentlich dieser Umschlagpunkt, sage ich jetzt mal, also wie viele Leute braucht es eigentlich, die was aktiv sind, die was ein Bewusstsein dafür entwickeln und was machen wollen? Weil es würde wahrscheinlich nicht 50% der Menschen benötigen, um diesen Umschlagpunkt zu erreichen. Ja, vermute jetzt einfach, vielleicht liege ich ja falsch. Wie siehst du das, Johannes? Oder gibt es da irgendwelche Messwerte, was man da schon hat?
Ja, da gibt es relativ gute Untersuchungen. Das ist der kritische Massepunkt oder Critical Mass Point. Der liegt üblicherweise und eigentlich unabhängig von Themen bei 8%, ungefähr 8%. Also wenn es gelingt, dass in etwa 8% der Gesellschaft in eine bestimmte Richtung sich orientieren, dann bekommt es einen Art Schneeballeffekt. Das ist aber nicht einfach, gell? Weil 8%, es klingt jetzt auf den ersten Blick wenig, aber es ist nur wenig, wenn ich eine kleine Gruppe anschaue. wenn ich mir anschaue, wir sind in Tirol, glaube ich, mit ganz 900.000 Personen. Jetzt bin ich gerade besonders gut am Kopf rechnen. Aber 8%, das wären nachher schon bei den 60.000 Leuten.
Ja, das ist viel.
Ja.
Wo befinden wir uns derzeit? Also kann man da irgendwie sagen, sind wir jetzt bei 1%, 2%, vielleicht da global gesehen?
Das kann ich nicht beantworten.
Okay.
Das, ich glaube auch nicht, dass das gemessen werden kann, weil man muss ja sich überlegen, jetzt gibt es in unserem Projekt beispielsweise bei den Bürgerinnenbiotope, da waren das in Summe um die 80 Leute, gell? Daneben, aber neben den Bürgerinnenbiotope, gibt es ja eine Reihe von anderen Initiativen, die in ein bisschen anderen Art und Weise aktiv waren. Oder es gibt die Klarregionen, wo die Menschen in Tirol sich mit dieser Klimawandelanpassung auseinandersetzen. Und da gibt es ein paar Gruppen, die man da vielleicht auch dazu zählen könnte. Aber was, glaube ich, schon sehr, sehr wichtiger Hinweis in dem Kontext ist, dass es essentiell ist, die Menschen möglichst vor Ort oder möglichst dort, wo sie verortet sind, abzuholen und ihnen Möglichkeiten oder Instrumente eben in die Hand anzubieten, aktiv zu werden. Und das ist etwas, wo wir meines Erachtens viel Luft nach oben hätten, dieses Aufsuchende oder dieses Abholende, Einladende in den Vordergrund zu stellen und da zu investieren.
Wo ist derzeit der schönste Lebensraum in Tirol? Also was ist der besterhaltenste Fleck der Natur in Tirol?
Also ich glaube, dass es keine Antwort auf die Frage gibt, weil ich erinnere mich an ein Gespräch von einer ehemaligen Mitarbeiterin, die kleine Kinder hatte und die erzählt hat, manchmal sind sie so unerträglich quengelig und wenn es der Fall ist, dann schaut sie, dass sie mit den zwei Kindern möglichst schnell da in den Wald kommt und ihr ist aufgefallen, kaum sind sie im Wald, ist das Quengeln weg. Also wahrscheinlich ist für diese Frau in der Situation der Mühlauer Stadtwald der schönste Fleck. Es ist, wenn jemand auf den Berg geht und eine Sonnenaufgangstour auf die Serres macht, nachher ist ganz klar, da oben, wenn die Sonne den ersten Rand quasi über die Zillertaler drüber hebt, dann wird das der schönste Fleck sein. Ich glaube, das führt uns nämlich zu uns selbst zurück. Die Frage gefällt mir immer besser, weil der Mensch letzten Endes zutiefst verbunden ist mit dem, was uns umgibt. Der französische Philosoph Baptiste Morisot sagt zum Beispiel, allein, dass wir den Begriff Natur verwenden, entfremdet uns davon, weil er uns distanziert. Er spricht nur mal vom Draußen, also draußen und drinnen. Wenn wir drinnen sind, jetzt sitzt man gerade drinnen in einem Büro, dann ist immer drinnen und draußen ist es, wo wir uns aufhalten, wenn wir nicht drinnen sind. Und da sind wir Teil davon und man darf nicht vergessen, wir sind auch materiell unmittelbar. Also wir bestehen praktisch zu 98% aus dem gleichen Material wie unsere Umgebung. Und wir haben den gleichen genetischen Aufbau mit den gleichen Grundsubstanzen wie praktisch alle anderen Lebewesen. Das heißt, diese Verbindung mit unserem Raumschiff Planet Erde, jetzt bleibe ich immer noch bei der Metapher, die ist ja eigentlich viel, viel stärker, als wir in dem ersten Moment gedanklich vielleicht so assoziieren. Und dieses archaische, diese archaische Verbindung, die ist wahrscheinlich der Schlüssel überhaupt, dass wir, wenn wir hinausgehen, uns wohlfühlen, dass uns der Wald gut tut, dass wir das intuitiv mit irgendeinen Wahrnehmungsorganen, die unser Hirn nicht anders spricht, empfinden, dass wir Energie tanken. Wir haben das jetzt, wir haben einen Prozess gestartet an der Isel. Das ist auch so ein Projekt, wo wir über diese Beziehung Mensch, Umwelt uns sehr viel auseinandergesetzt haben. Es gehen so viele Menschen an die Isel oder auch an den Inn, wahrscheinlich an den Lech, überhaupt an Gewässer, auch an Seen, um Energie zu tanken, unter Anführungszeichen. Das ist ja schon, unsere Sprache ist ja schon sehr vertechnisiert, ja? Um sich wohler zu fühlen, um etwas loszulassen, was einen belastet. Und das ist ja nicht das Hirn, das jetzt da sagt, ja, diesen Gedanken brauche ich nicht mehr, den schicke ich jetzt die Isel hinunter. Nein, das ist ja etwas, was in uns ist, wofür wir sehr oft keine Sprache haben, weil wir das gar nicht gelernt haben, weil alles, was wir über die letzten 250, 300 Jahre gelernt haben, seit der Aufklärung und dank auch der Aufklärung, das ist, dass wir nur an das glauben, was man zählen kann, was man katalogisieren kann, was man kategorisieren kann und dass das andere, dass es das nicht gibt. Jetzt sehen wir aber, irgendwie gibt es ja doch was. Weil wieso berührt uns der Sonnenaufgang auf das alles so? Das ist ja, das geht jeden Tag auf. Also was ist jetzt da technisch, ist das ganz klar. Kann ich ausmessen, habe ja auch bei App, sieh, aha, 5.34 Uhr am so und so vielten. Und trotzdem, ich weiß nicht, ob du einmal so einen Sonnenaufgangstour gemacht hast, haben viele Tiroler
Ebner Joch am Aachensee.
Ja, also das gibt da was. Und manchmal ist es so der Wald, wo man spürt, mal zwei ruhig, jetzt kommen andere Gedanken. Wenn man sich selber betrachtet. Oder es hat wahrscheinlich jede und jeder solche Erlebnisse, wenn man auf die aufmerksam einmal sich macht, dann fällt dann auf, dass man es schlecht besprechen kann. Und das hat aber nicht damit zu tun, dass es es nicht gibt, sondern es hat damit zu tun, dass uns die Sprache dafür vielleicht nicht so geläufig ist.
Du eröffnest gerade ein großes Themenfeld, Johannes, weil da gibt es ja jetzt eigentlich mehrere Punkte, weil das Erste, was ich immer so gedacht habe, ist, wollen wir wieder zum Natürlichen zurückfinden, weil es gibt ja diese Unterscheidung zwischen normal und natürlich und viele Dinge, die was natürlich sind, sind ja nicht normal und eigentlich viele Dinge, die was in unserer Welt normal sind, wie zum Beispiel permanentes Scrollen etc., sind ja eigentlich nicht natürlich. Aber irgendwie ist es ja so, wenn man dann zu dem Natürlichen zurückgeht und natürlich ist es ja eigentlich, in den Wald zu gehen oder einmal nichts zu tun und man muss nicht permanent diese Beschallung zu haben. Aber dann stößt man ja wieder auf Kritik. Jetzt ein Beispiel wäre der Matthias Strolz mit seinem Buch Gespräche mit einem Baum und da wird dann in gewissen Teilen abgetan als, was soll denn das jetzt auf einmal? Aber andererseits eröffnet uns der Matthias Strolz mit dem Buch ja eine neue Dimension und eine neue Welt. Wie gelingt es, mehr zum Natürlichen zu gelangen? Weil höchstwahrscheinlich stoßt man dann ja auch auf Widerstand. Weil man ja dann eigentlich eine gewisse Unberechenbarkeit hat. Also wenn man sich jetzt in dem Bereich ja weiterentwickelt, wenn man vorhin die ganze Zeit schlecht drauf war und energielos war, ist man ja berechenbar. Man ist jetzt vielleicht nicht das beste Individuum für die gesamte Menschheit, aber man ist berechenbar. Wenn man dann wieder energiegeladen ist, frisch ist, vielleicht die Dinge anders sieht, dann ist man auf einmal unberechenbar für das Umfeld und stößt auf Widerstand.
Ja, also ich glaube, es ist wirklich hilfreich, wenn wir uns, ich sage jetzt einmal, Zeitfenster vornehmen, wo wir uns aus dem Alltagstrott auskoppeln. Und zwar, dass man das sogar in den Kalender eintragt. Dass das also wie ein gebuchter Termin ist, der darin besteht, dass man sich irgendwo in seinem Umfeld, das könnte sogar ein Park sein in der Stadt, aber besser ist es, wenn man rausgeht, außerhalb von der Stadt oder von der Gemeinde, in einen Raum, der nicht massiv von Menschen umgestaltet ist. Und sich dort, und wenn man sich da hinsetzt und eine Stunde nichts tut, unter Anführungszeichen, oder wenn man geht, ich würde sagen, nicht einmal rauffahren, sondern zurück auf das menschliche Maß, und das menschliche Maß ist in dem Fall, würde ich es so beschreiben, dass es nur mit der eigenen Kraft und ohne technische Hilfsmittel stattfindet. Und wenn man das sich gönnt, und wenn es eine Stunde in der Woche ist, wo ich mich einlasse auf eine Verbindung mit meiner Umgebung, dann ist das etwas, was mich stärkt. Und ich glaube, wir brauchen alle eine Stärkung in der Hinsicht und wir brauchen alle eine Verbindung zu unserer Umwelt. Weil das ist das, was in letzter Zeit am meisten verloren gegangen ist. Früher hat man gesagt, die alten Leute sind vor dem Haus gesessen und haben zugeschaut, wie das Gras wächst. Ja, und das hat vielleicht damals keine Alternativen gegeben in einem ähnlichen Ausmaß, wie wir sie derzeit erleben. Aber der Effekt, den wir derzeit haben, ist eben, dass wir permanent völlig überfrachtet werden mit Informationen. Und es gibt da recht gute neurologische Untersuchungen hinsichtlich der Aufnahmefähigkeit von unserem Gehirn, dass wir da sehr, sehr viele Filter vorschalten müssen, weil das Hirn kann in Wirklichkeit gar nicht so viel Sinneseindrücke wahrnehmen. Ich glaube, das ist ein, ich will jetzt keine falsche Zahl sagen, aber es sind erstaunlich wenige. Und je mehr Eindrücke auf uns eintreffen, umso stärker müssen diese Filter wirken. Jetzt haben wir Gott sei Dank die Filter. Wenn wir die Filter nicht hätten, dann sind wir schwer krank. Es gibt solche Krankheiten. Und diese Filter bedeuten aber auch, dass ich sehr viel von meiner Umwelt, einschließlich der Menschen, die mich umgeben, nicht mehr wahrnehme. Und das führt auch zu einer Empathielosigkeit. Das führt eigentlich zu einer Entfremdung mit unserer Umgebung, mit unseren Mitmenschen. Das heißt, eigentlich ist es ein Problem, das unsere Umwelt im holistischsten Sinn betrifft. Also die Umwelt im Sinn von allem, was uns umgibt. Und ich glaube, da müssen wir sehr aufpassen, weil diese gesellschaftliche Entfremdung die eigentliche Ursache ist, dass es insgesamt sich anfühlt, als ob es bergab ginge. Und da spreche ich jetzt nicht von dem Umgang mit Natur in engen Sinn.
Ich habe noch drei Fragen an dich, Johannes. Ich weiß nicht, vielleicht kennst du ihn ja in Charlie Gleisner, dem habe ich vor kurzem mal eine Frage gestellt. Und die würde ich jetzt an dir stellen, weil ich bin gespannt, was du sagst. Woran glaubst du, obwohl es nicht bewiesen ist?
Ich glaube dran, wenn ich mir jetzt die Entstehung des Universums vor Augen führe. Wir wissen nicht, wie das war mit dem Urknall, aber wir wissen, dass es irgendwas da gegeben hat, was eine unfassbare Energie freigesetzt hat. Und wir wissen, dass unser Sonnensystem aktuell in der dritten Generation ist. Das heißt, der Urknall war ja vor rund 14,5 Milliarden Jahren. Unser Sonnensystem ist ungefähr 4,3 Milliarden Jahre alt, ist entstanden aus einem früheren Sonnensystem und dieses ist entstanden aus einem ersten Sonnensystem, das nach dem Urknall entstanden ist. Das kann man auch recht gut durch die Anzahl der in unserem Sonnensystem bestehenden Atome nachvollziehen. Und alles das geht zurück auf Energie. Und ich glaube daran, dass diese Energie etwas uns alle Verbindendes ist. Denn ohne diese Energie würde es weder uns noch den Planeten noch das Gestein, auf dem wir gehen, noch die Erde, noch die Insekten, noch die Menschenaffen oder die Wale geben. Und das ist etwas, was für mich auch etwas sehr Beruhigendes mit sich bringt.
Wenn du eine Frage an die Natur stellen könntest, du bist ja die Stimme der Natur, aber angenommen, die Natur könnte mit einer Stimme zu uns sprechen und du könntest eine Frage an die Natur stellen und im Idealfall, sagen wir mal so, die Natur würde auch diese Frage dann wahrheitsgemäß und getreu der Wahrheit beantworten. Welche eine Frage würdest du an die Natur stellen, Johannes?
Die Natur hat ja den Vorteil, dass sie nichts wissen muss von uns. Also die Frage kann sich dann eigentlich beziehen darauf, zum Beispiel, dass ich sie frage, wo hättest du mich gern?
Was denkst du, ist die Antwort?
Das würde mich interessieren. Ich habe keine Ahnung. Aber es wirft schon so, dass du deine Berufung gefunden hast.
Ja.
Also, ich finde, das ist eigentlich der schönste Beruf, den ich mir nur vorstellen habe können. Ich habe ja nicht genau gewusst, wie sich meine Tätigkeit entwickelt. Die habe ich, als ich das Studium fertig gemacht habe, zuerst ein Büro eröffnet, war selbstständig und habe eigentlich gedacht, dass ich in Frankreich lebe, weil meine damalige Partnerin Französin war und wir eigentlich schon drüben uns installiert hatten. Und dann ist dieses Angebot gekommen, als Sachverständiger beim Land zu arbeiten, das ich mehrfach bereut habe, nachdem ich es angenommen habe, weil ich vielleicht nicht der typischste Beamte bin, aber auf der anderen Seite es auch Möglichkeiten eröffnet hat, gerade den Naturschutz in eine modernere Form zu entwickeln. Ich habe dann noch Ausbildung in Öffentlichkeitsarbeit gemacht und habe dann den Öffentlichkeitsarbeit für Naturschutz eigentlich beginnen können, für das Land Tirol zu machen. Und das war eigentlich damals ein sehr neues Feld, jedenfalls in Österreich und ich sage jetzt einmal in Mitteleuropa. Und das hat sich sehr getroffen mit meinem intrinsischen Wunsch, sorgsamer mit unserem Planeten umzugehen. Und da bin ich bis heute, in ein bisschen einer anderen Form, aber als sich diese Stelle als Umweltanwalt aufgetan hat, war für mich klar, dass man das nicht nur anlegen kann als Stimme der Natur jetzt in den Behördenverfahren, sondern dass man da auch selber aktiv werden muss, dass man selber auch überlegen muss, wo soll es denn hingehen. Das ist unser dritter Strang, dass wir quasi einen Blick in die Zukunft auch werfen, wie aus unserer Sicht gewisse Themen in Zukunft im Land behandelt werden sollen, ob es jetzt Windkraft ist oder Beschneiungsanlagen. Und dass man die Leute einladen sollte, sich mit diesen Fragestellungen, die uns alle betreffen, auseinanderzusetzen. Und deshalb gibt es auch das Innsbruck Nature Film Festival, deshalb gibt es auch ein Projekt mit Getreidebauern oder unser Kompetenzzentrum für Lichtverschmutzung. Und in allen diesen Feldern versuchen wir, so gut wie möglich aktiv zu sein. Das ist natürlich eine Frage, wie viele Ressourcen wir dafür einsetzen können. Auch da schnaufen wir derzeit, weil wir diese Einsparungen, die in ganz Österreich stattfinden, natürlich auch spüren. Aber wir versuchen uns da zu behelfen, eben mit EU-Mitteln. Wir haben jetzt gerade wieder 2 Projektgenehmigungen bekommen. 2 Anträge sind noch im Laufen. Das heißt, wir bringen auch Geld nach Tirol, das in einem nachhaltigen Anwendungsfeld in die Wirtschaft fließt.
Eine Frage habe ich noch an dich, Johannes. Was möchtest du noch sagen?
Ich glaube, ich möchte eigentlich alle Zuhörerinnen und Zuhörer einladen, über diese Beziehung, die sie zu ihrer umgebenden Natur intuitiv spüren, ein bisschen nachzudenken und der Raum zu geben. Das ist etwas, was einem auch Kraft schenkt, was einem auch verbindet und wo man auch einen Schritt dann machen kann, persönlich aus dieser oft empfundenen Machtlosigkeit. Und das ist etwas, was jeder und jede kann. Und wenn es am Balkon Wildblumen ansehen ist und über den Winter stehen lassen, das, was da vertrocknet ist, weil da vielleicht die eine oder andere Mauerbiene ihre Eier eingelegt hat oder ein anderes Insekt. Also der Schritt kann, so klein kann er nicht sein, dass er nicht einen positiven Effekt hat. Und das ist dieses, es gibt ja dieses Symbolbild, dass man sagt, ein Flügelschlag eines Schmetterlings kann einen Orkan auf einem anderen Kontinent auslösen. Tatsächlich ist es so, dass wir in der Ökologie diese Verbindungen nicht annähernd vollständig verstehen, weil unsere Sinne beschränkt sind und wir nur bis zu den Grenzen unserer Sinne überhaupt denken und arbeiten können. Der Rest ist Fantasie. Das heißt, ich glaube, das Schlüsselwort ist Respekt gegenüber dem, was uns so gibt. Wir sind eine Art von vielen und alle haben Rechte auf diesem Raumschiff, Planet Erde, auch gute Zukunft zu finden.
Und was man da auch raushört, Erfahrungen statt Erklärungen zu suchen, oder? Also ja. dieses, was du vorhin angesprochen hast, diese Verbundenheit mit der Natur, die Wörter, die wir verwenden, diese Etikettierungen, die können ja niemals diese Erfahrung, die was wir machen können, greifbar machen.
Oder? Ja, so ist es.
Da fehlt uns jegliche Fähigkeit dazu, das zu beschreiben.
Aber man kann es lernen, man kann dem Raum geben. Und der Raum ist sicher besser investiert, wie wenn ihr eine Stunde Instagram scrollt.
Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Johannes, mir hat es sehr, sehr gefreut.
Also mich hat es sehr gefreut, dass wir miteinander sprechen haben können und es war ja wirklich schön und faszinierend, dir zuzuhören. Und vielen Dank für deine Zeit und dir weiterhin und euch weiterhin alles Gute. Vielen Dank, Johannes.
Ja, danke für die Einladung. Das hat mir auch sehr gefallen.